Guten Morgen. Jetzt habe ich eine Steilvorlage bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die erfüllen kann. Denn mir geht es ähnlich wie Klaus. Ich bin sehr unsicher. Und als ich im März dieses Thema zugeteilt bekommen habe, Beten lernen, ist ja so ein Teil dieser VG-Reihe, Predigtreihe im VG, dachte ich, ach, warum ausgerechnet ich dieses Thema? Beten kennen wir doch alle, wissen wir doch alle. Wir sollen anhalten beten, wir sollen viel beten, wir sollen großes Vertrauen haben und wir sollen ständig beten und das ist unser Gespräch mit Gott und das ist ein Vorrecht und, ach, Sie wissen ja alles. Eigentlich dachte ich, kann ich von der Kanzel gehen und, oder wir machen ein Gespräch und Sie sagen mir alles, was Gebet ist. Und dann passierte Folgendes, dass mein Bruder bis dahin kerngesund, nie beim Arzt gewesen ist, die Krebsdiagnose bekam. Eigentlich nur 4 Wochen zu leben, wurde ihm gesagt. Er durfte noch 5 Monate leben. Das war eine ganz intensive Zeit, die ich mit meinem Bruder gehabt habe. Wir haben praktisch 35 Jahre Vergangenheit aufgearbeitet. Wir hatten vorher fast keinen Kontakt gehabt. Und dabei ist uns in dieser Zeit unter anderem ein Bibelwort sehr wichtig geworden, wo man auf den ersten Blick sagen mag oder denken mag, was hat das mit Gebet zu tun? Aber ein Text, der uns gerade zum Thema Gebet auch doch wichtig wurde, und eine Überschrift, mutig beten. Ich werde also jetzt nicht predigen über, wie lerne ich beten, wie es vorgegeben ist, sondern nur eine einzige Sache mir rausnehmen, mutig beten. Das, was ich so ein Stück erlebt habe, anhand dieses Textes, auch zusammen mit meinem Bruder. Diesen Text hören wir jetzt. Klaus liest ihn mal vor, dass Sie nicht ständig meine Stimme noch im Ohr haben müssen.
So, 2. Mose 32, Abvers 7. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk Israel bringen wirst. Willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Urteil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
Vielen Dank. Liebe Geschwister, manchmal neigen Menschen ja zu Dummheiten. Nicht nur ich, sondern wir alle. Da fahren zum Beispiel 4 Männer im Heißluftballon. Präsident Trump, der klügste Mann der Welt, ein Pfarrer und ein Pfadfinder. Plötzlich reißt der Ballon auf und beginnt abzustürzen. Und zu allem Unglück gibt es zwar diese 4 Personen in diesem Ballon, aber nur 3 Fallschirme. Der Präsident Trump reagiert so ganz, ganz schnell. Er sagt, der Weltfrieden und die Umwelt hängt von meiner Sicherheit ab. Er nimmt einen Fallschirm und weg ist er. Der klügste Mann sagt, ich bin ein Geschenk für die Menschheit. Ich bin es einfach den Menschen schuldig, am Leben zu bleiben. und er springt auch ab. Und dann sagt der alte Pfarrer zum Pfadfinder: Weißt du, mein Sohn, ich hatte ein erfülltes Leben. Es ist in Ordnung, wenn du erst den letzten Fallschirm nimmst und abspringst. Der Pfadfinder lehnt sich zurück, lächelt den Pfarrer an und sagt: Ganz ruhig bleiben, Padre, ganz cool. Es ist alles in Ordnung. Der klügste Mann der Welt ist eben gerade mit meinem Rucksack abgesprungen. So kann das sein. Manchmal neigen Menschen zu Dummheiten. Auch die Menschen, von denen man es eigentlich nicht erwarten sollte. Der klügste Mann der Welt springt mit einem Rucksack statt mit dem rettenden Fallschirm ab. So geht es auch bei Christen zu. Menschen, die vielleicht ganz gute Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die viel mit ihm erlebt haben, neigen manchmal auch dazu, dumm zu handeln oder ganz falsch. Und genau das erleben wir hier im Text, den wir gerade gehört haben. Da steht Mose fassungslos vor dem, was sein Volk angestellt hat. Und Gott steht auch fassungslos vor dem, was Israel wieder getrieben hat. Was war passiert? Ich will jetzt kurz skizzieren, weil das wichtig ist. Da ist Mose oben auf dem heiligen Berg, wo Gott ihm die 10 Gebote gibt. Und da unten im Tal ist das Volk Israel. Ein Volk, das die Geduld verliert. Da oben auf dem Berg ist Mose noch ganz tief bewegt von dieser Begegnung mit Gott. Und da unten im Tal ist das Volk Ägypten, das vergesslich ist, das undankbar ist, weil es nicht so läuft, wie es sich vorstellt. Oben ist Mose, dem das Gespräch und das Hören auf Gott über alles geht. Und unten ist Aaron, dem nur das Reden des Volkes wichtig ist. Und wenn Mose auf sich warten lässt, das Volk aber sehr schnell göttliche Hilfe haben will, da schaffen die sich ein Bild, ein Gott nach ihrem Bild. Sie reißen sich den Schmuck vom Leib, werfen diesen in eine glühende Masse. Aaron formt ihnen daraus einen prächtigen Gott. Dieses Volk ist zu jedem Opfer bereit, wenn sie nur schnell einen Gott haben, der nach ihren Vorstellungen aussieht und den sie anbeten können. Und kaum ist dieses Stierbild da, da sinken sie freudig und erregt vor diesem Gott auf die Knie und sind noch der Meinung, Gott müsse sich darüber freuen. Zu solcher Dummheit ist das Volk Gottes fähig. Und zu solchen Dummheiten sind die Frommen bis heute fähig. Die vergesslichen Christen, die ungeduldigen Christen, die misstrauischen Christen. Das goldene Kalb steht für die Dummheit der Frommen, die sich einen Gott nach ihren Wünschen bauen möchten. Hauptsache, Gott ist so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich finde es schon erstaunlich, wie nüchtern Gott in seinem Wort über seine Leute redet, über uns redet. Es kann durchaus passieren, dass sie nachher nach Hause gehen, auf dem Heimweg, und gar nicht mehr wissen, was sie von einer halben Stunde der Predigt gehört haben. Mir geht das manchmal so. Total vergesslich. Wie geht's denn weiter? Im Text wird uns berichtet, dass Gott sehr ungemütlich wird. Gott redet Klartext. Weil Sünde jede Art von Beziehung zerstört. Und weil eine Beziehung in der Regel nie funktioniert, wenn ich mir mein Gegenüber passend machen will, deshalb reagiert Gott so scharf. Israel, wie gesagt, formt sich einen Gott nach ihren Vorstellungen und damit wird Gott zu einem toten Ding degradiert und ist kein lebendiger Partner mehr. Beziehung ist deshalb nicht möglich und das ärgert Gott. Und das passiert bis heute. Gott möchte doch bitte so sein, wie wir ihn uns wünschen. Wenn ich bete, möchte Gott bitteschön meine Gebete so erhören, wie ich es mir vorstelle. Und macht er das nicht, dann ziehe ich mich beleidigt zurück. Ist Gott eine Weile verborgen, da werfen wir ihm vor, nicht mehr der liebe Gott zu sein. Eigentlich wünschen sich auch viele Christen heimlich, er möchte sein wie das goldene Kalb. Das ist praktisch. Doch dieses Verhalten ist keine Liebesbeziehung zu Gott mehr und deshalb ärgert sich Gott darüber. Und dieser Zorn zeigt sich jetzt in zweifacher Weise. Zum einen ringen Mose und Aaron darum, Mose und Gott darum, wem dieses Volk eigentlich gehört, also wer für dieses Volk eigentlich zuständig ist. Wir haben, weiß nicht, ob Sie das beim Lesen von uns mitbekommen haben. Das ist ein ganz munterer Streit, den Mose und Gott hier haben. Da sagt Gott zum Beispiel zu Mose, du Mose, das ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Mose sagt, Moment mal, sagt Mose, Moment Gott, das ist nicht mein Volk, das ist dein Volk. Nein, sagt Gott, es ist nicht mehr mein Volk. Wenn sich mein Volk als so treulos erweist, dann entziehe ich ihm den Ehrennamen, mein Volk zu sein. Dieses Volk ist nicht mehr mein Volk, sondern jetzt ist es dein Volk. Als ich das so gelesen habe, dann musste ich an an unsere Situation zu Hause denken. Jedenfalls früher war das so gewesen. Wenn die kleine, süße Tochter, meine kleine, süße Tochter, mit einer 1 nach Hause kam, mitten in Mathe, da habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du schon, meine Tochter hat eine 1 nach Hause gebracht. Und wenn sie dann etwas später über die Stränge geschlagen hat und erst nachts um 1 nach Hause kam, du Anja, sei es meine Frau, deine Tochter hat sich wieder mal nicht an die vereinbarten Spielregeln gehalten. Vielleicht kennen Sie das. Und trotzdem ist sie weder nur meine Tochter noch nur die Tochter meiner Frau. Sie ist immer noch unsere Tochter. Und bei Gott geht es hier auch nicht um mein oder dein, sondern wenn Gott jetzt hier sagt, dieses Volk ist nicht mehr mein Volk, dann können wir wissen, es ist 5:55. Das erste ein munterer Streit. Zweitens, und jetzt wird es noch interessanter, Gott, der heilige Gott, bittet Mose, den Menschen Mose, um die Erlaubnis, seinem Zorn freien Lauf lassen zu dürfen. Ich finde das erstaunlich. Da sagt Gott, lass mich, Mose. Mose, bitte, lass mich doch meinem Zorn freien Lauf lassen. Es soll dein Schade, Mose, auch nicht sein. Ich finde erstaunlich, nicht? Dass Gott den Mose fragt, ob er was machen darf. Es soll dein Schade nicht sein. Gott bietet dem Mose einen Deal an. Es ist fast ein unmoralisches Angebot. Lass mich zuschlagen, Mose, erlaub es mir, dein Volk zu vernichten. Und ich biete dir an, wir beide fangen dann nochmal von vorne an. Natürlich ist das kein unmoralisches Angebot. Gott sagt, auch wenn ich das Volk da unten vernichte, werde ich dann zu meinem Wort stehen, Mose, denn du weißt doch, ich habe das schon mal gemacht. Damals hieß die Operation Sintflut. Einer blieb übrig. Mit einem habe ich nur angefangen. Mose, ich bin bereit, dieses Unternehmen noch einmal neu mit dir zu starten. Erlaub es mir bitte. Ein tolles Angebot, oder nicht? Jetzt passiert was Überraschendes. Und jetzt kommen wir zum Gebet. Mose fängt nämlich an zu beten. Und wie er betet, das finde ich interessant. Da steht Mose zwischen dem Volk unten und Gott oben. Und jetzt muss ich Mose entscheiden, will ich Gott treu bleiben, dann muss ich dieses Volk da unten loslassen. Will ich mein Volk da unten aber nicht im Stich lassen, dann muss ich eigentlich Gott loslassen. Mose ist in der Zwickmühle. Zu wem soll er stehen? Zu Gott oder zu Mose? Was macht Mose? Mose lässt sich auf diesen Deal, auf dieses Angebot, das Gott ihm macht, nicht ein. Sondern Mose geht jetzt durch den ganz kleinen Spalt, den Gott ihm gelassen hat. Sie erinnern sich, Gott hat ihn gebeten, lass mich doch bitte. Gott hat ihn um Erlaubnis gefragt. Und was macht Mose? Mose sagt, nein Gott, ich lasse dich nicht. Ich gebe dir die Erlaubnis, nicht dieses Volk zu vernichten. Und an dieser Stelle begegne mir, so denke ich, einer ganz erstaunlichen Person. Müsste nämlich der Mose nicht genauso enttäuscht sein wie Gott? Müsste Mose nicht auch gedacht haben, es war alles umsonst, was ich in dieses Volk investiert habe? Müsste Mose nicht auch ungeheuer wütend sein auf seinen Bruder Aaron, der das nicht aushalten konnte als es darauf ankam. Eigentlich bräuchte Mose doch nur einschlagen und das Angebot Gottes annehmen. Was kann an einem Angebot von Gott falsch sein? Es ist nicht logisch, ein Angebot von Gott anzunehmen. Aber Mose tut es nicht, sondern er bleibt zuallererst seinem Volk treu, auch als es ihn enttäuscht. Er kündigt die Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde nicht auf, selbst als die Gemeinde ihn enttäuscht. Und was ist nun die Antwort des Moses? Er fängt an zu beten. Und dieses Gebet finde ich in vielerlei Hinsicht sehr erstaunlich. Ich kann Ihnen jetzt nur zwei Dinge nennen, aus Zeitgründen. Zum einen betet Mose argumentativ. Er ringt mit Gott. Mose geht nämlich davon aus, dass die Sache noch nicht ganz zu Ende ist. Lass mich, hat Gott zu Mose gesagt. Und in dem Moment, wo Gott den Mose gebeten hat, lass mich doch, gib mir die Erlaubnis. In dem Moment weiß Mose, hier geht vielleicht noch was bei Gott. Da ist vielleicht noch eine Winzigkeit in dem Herzen Gottes, das ihn abhält, das Volk nicht sofort zu vernichten. Da ist noch eine Winzigkeit in dem Herzen Gottes, das ich ansprechen kann. Und diese Kleinigkeit, die sieht Gott, die nimmt Mose wahr. Und deshalb beginnt Mose ein Gebet mit Gott, ein Gespräch mit Gott. Und er macht das mit drei Argumenten. Und das Spannende an diesen Argumenten ist, alle drei Argumente haben nichts mit Mose selbst und auch nichts mit dem Volk zu tun. Mose verweist nicht darauf, was er alles für das Volk getan hat. Und er versucht Gott auch nicht davon zu überzeugen, dass das Volk vielleicht hier und dort auch eine gute Seite hat. Nein, das macht Mose nicht. Sondern Mose argumentiert, indem er an Gott, an seine göttliche Wesensart erinnert. Erstes Argument, Gott, schau doch mal, was du schon alles in dieses Volk investiert hast. Du hast es aus Ägypten befreit. Super Gott, welchen Einsatz du gebracht hast, soll das umsonst gewesen sein. Zweites Argument, Gott, du hast einen Ruf zu verlieren. Gott, du hast dieses armselige Volk aus der Sklaverei gerettet. Da wird deutlich, du bist ein Gott der kleinen Leute. Und sollen jetzt die ganzen umliegenden Völker, die ganzen Heiden, die nicht an dich glauben, über dich und dein, dass dieses Volk spotten? Willst du, der du sagst, du bist ein Gott der Liebe, bist du von dem gesagt, du bist ein gütiger Gott, sollen dich die ganzen Menschen jetzt für grausam und hinterlistig halten? Willst du so einen Ruf haben, Gott? Und das dritte Argument, sagt Mose, Gott, schau doch mal auf das, was du dem Volk eigentlich versprochen hast. Das ging schon damals bei Abraham los. Und da hast du es Isaak versprochen. Und da hast du es Jakob auch versprochen. Du hast immer wieder gesagt, sie sollen zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Du hast gesagt, ich habe eine Vision für dieses Volk, ein großes Volk. Gott, so sagt Mose, du kannst dir doch nicht selbst untreu werden. Du kannst doch nicht dein eigenes Versprechen brechen. Willst du so einen Ruf haben, Gott? Willst du den Ruf haben als jemand, der sein Wort nicht hält? Drei Argumente. In dreifacher Weise argumentiert Mose. Und an der Stelle können wir etwas lernen. Mose hält Gott seine eigenen Worte und seine eigenen Versprechen vor. Und wenn es hart wird in unserem Leben und wenn es Situationen gibt, wo Gott uns fremd wird, und Gott war mir im letzten Heimjahr sehr, sehr fremd geworden, dann müssen wir vielleicht lernen, mit Gott, gegen Gott anzubeten. Mit seinen Verheißungen gegen unsere Erfahrung, mit seiner Treue gegen sein Fremdsein. Und manchmal haben wir nichts anderes als nur sein Wort. Mir ist im April, bei uns, beim Bruder, mir ist im April ein Zitat von Luther nochmal ganz neu wichtig geworden, wo Luther sagte, manchmal müssen wir Gott seine Verheißungen um die Ohren schlagen. Manchmal müssen wir Gott seine eigenen Verheißungen um die Ohren schlagen. Und weil das so ist, und weil Mose das hier auch macht, darum betet Mose, das ist das Zweite, so tapfer. Und wie Mose hier betet, wie mutig er betet, da kann einem fast der Atem stocken. Das ist doch wirklich sehr starker Tobak, wenn Mose hier sagt, Gott, kehre um. Gott, bekehre dich. Gott, erinnere dich. Gott, bereue du. Das sagt Mose zu Gott. Solche Worte sind eigentlich Majestätsbeleidigung. Aber Mose scheint so vertraut mit Gott zu sein, dass er alles darauf setzt, dass in dem Herzen von Gott nur ein kleiner Funken Liebe übrig ist. Ein bisschen Liebe, die selbst dieser Funken Liebe, dass dieser Funken Liebe noch mehr ist als alles, was Eltern zum Beispiel an Liebe ihren Kindern zeigen können. Und auch wenn sein Volk ganz dumme Wege geht, hofft Mose, dass dieser kleine Funken noch siegt über die Enttäuschung und den Zorn von Gott. Und als ich den Text damals bei der Vorbereitung gelesen habe, nochmal ganz neu, da habe ich an dieser Stelle nochmal ganz neu den Atem angehalten. Wie kann ein Mensch sagen, kehr um zu dem Gott, was du bist. Erinnere dich, was du selbst mal bei dir beschlossen hast. Bereue Gott, was du dir vorgenommen hast. Wie kann ein Mensch so beten? Wie kann ein Mensch so mit Gott umgehen? Das Erstaunliche ist, Gott hört auf Mose. Die Dinge nehmen jetzt einen ganz anderen Lauf. An der Stelle können wir wieder lernen, Gebet verändert die Geschichte. Denn weil Mose so mutig und fast unverschämt gebetet hat, geht es anders weiter, als es weitergegangen wäre, wenn Mose nicht gebetet hätte. Mose betet tapfer, Mose betet mutig und er wird erhört. Und ich möchte zum Schluss fragen, ist Mose nun ein Vorbild für uns? Ich sage ganz klar, jein. Mose ist nämlich kein Vorbild für uns, weil es nach Mose noch etwas Größeres gab und gibt. Und das ist die eigentlich gute Nachricht für heute Morgen. Mose ist nämlich eine Art Vorspiel für das, was nicht im Tal, sondern bis heute oben bei Gott passiert. In der unmittelbaren Nähe von Gott wird bis auf den heutigen Tag für einen jeden Einzelnen von uns gebetet. Das geschieht bis heute vor dem Thron Gottes. Da wird für uns gebetet, unverständlich. Es heißt da zum Beispiel im Römerbrief von Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns gerade dann, wenn es genug Gründe gäbe, uns zu verurteilen. Oder im Johannesbrief heißt es, wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, nämlich Jesus. Das heißt, Jesus ist sozusagen der globale Mose und der vertritt uns beim Vater. Und in dieser Hinsicht ist Mose nicht unser Vorbild, sondern letztendlich ein erster Hinweis auf Jesus, auf den, der bis heute für uns eintritt. Andererseits ist Mose vielleicht aber auch unser Vorbild, und zwar, wenn es um mutiges Beten geht. Ich habe lange überlegt, was aus diesem Text heraus für mich dran sein könnte oder was für mich und meinen Bruder auch dran sein könnte, was vielleicht auch für Sie dran sein könnte. Wir haben damals uns gesagt, das Erste, was wir begreifen sollten, es ist eine ganz dramatische Frage, wenn es um Sünde geht, die dort vor dem Thron Gottes behandelt wird. Und das macht schon Sinn, die Frage der Sünde nicht zu bagatellisieren. Gott nimmt die schon sehr ernst. Aber ich glaube, das passt noch mehr zum Thema, dieser Text will uns auch ermutigen, mutig zu beten, so wie wir es hier bei Mose sehen können. Und das ist für mich Evangelium. Ich möchte etwas konkreter werden, denn ich sehe in der Art des Moses zu beten für mich, vielleicht für uns, drei konkrete Hinweise. Zum einen möchte ich beten für die, die mir das Herz schwer machen. Ich möchte beten für Menschen, die mir ganz nahe sind, aber die Schotten für Jesus dicht gemacht haben. Ich möchte beten für Menschen, ohne die ich eigentlich nicht die Ewigkeit verbringen möchte und bei denen ich mir nicht vorstellen kann, wie es sich jemals zutragen kann, dass sie für Gott offen sind. Ich hatte gerade gestern ein Telefongespräch gehabt, wo mir jemand sagte, es ist schön, dass du die mir immer wieder vom Glauben erzählst. Ich mache das seit über 30 Jahren. Er sagte mir, aber ich werde kein einziges Buch anfassen, das du mir schenkst, wenn es christlich ist. Schottendicht. Und da habe ich leide ich drunter. Es tut mir wirklich weh, weil ich diesen Menschen sehr, sehr lieb habe. Ich möchte trotzdem ganz konkret weiterbeten, so mutig, wie es hier Mose getan hat. Und ich sage oft zu Gott auch, Gott, du hast schon so viel investiert in diese Person. Diese Person hat sich taufen lassen. Du hast deinen Sohn am Kreuz sterben lassen und damit so viel investiert für diesen einen Menschen. Es wäre doch so schön, so ein tolles Zeugnis für die Umwelt, wenn dieser Mensch sich zu Gott, zu dir bekehren würde. Beten für die, die mir das Herz schwer machen. Zweitens, beten für die, wo wir in der Gefahr stehen, es gibt gar keine Hoffnung mehr. Zum Beispiel eben in Zeiten von schweren Krankheiten. Auch an der Stelle möchte ich von Mose lernen. Manche denken ja, wenn es um Krankheit geht zum Beispiel, wir müssten zuerst so beten, dass wir den Willen Gottes erkennen und dann beten wir, Herr, dein Wille geschehe. Aber eigentlich ist das Quatsch, denke ich. Warum soll ich denn um das bitten, was Gott sowieso schon längst beschlossen hat? Das wäre unsinnig. Ich sehe das inzwischen etwas anders und ein solches Beten, dass ich nur darum bitte, dass Gott seinen Willen erfüllt, finde ich bei Mose ja auch nicht. Sondern Mose findet sich ihm gerade nicht mit dem Willen Gottes ab. Mose fleht, Mose fordert, Mose ruft, Mose will etwas, Mose ist energisch, Mose ist mutig. Und ich habe in den letzten Monaten für mich gelernt, ich möchte so lange um die Gesundheit eines Kranken bitten und um das Leben eines Kranken bitten, bis Gott diese Person heilt oder bis Gott mir sagt, jetzt hör auf mit Beten, die Sache ist beschlossen. Wir haben monatelang mit meinem Bruder so gebetet, bis mein Bruder 3 Tage vor seinem Tod sagte, ihr könnt aufhören mit Beten, jetzt weiß ich, dass Gottes Wille ist, dass ich sterben werde. Und 3 Tage später war er auch tot. Und darüber haben wir Frieden gefunden, weil wir wussten, das ist jetzt Gottes Wille. Vorher war uns das nie so klar. Und deshalb haben wir um Gesundheit und um das Leben gebetet. Und dann noch ein dritter Gedanke, und der mag jetzt sehr gewagt sein, und ich kann mir vorstellen, dass manche mich vielleicht heimlich jetzt kritisieren und sagen, ich bin unbiblisch, kein richtiger Christ. Drittens lerne ich, wir sollten auch Gott vergeben. Dieser Gedanke kam ja bei der Vorbereitung. Vielleicht ist es sogar mal dran, dass wir Gott all das vergeben, was er getan oder was er eben auch nicht getan hat. Ich weiß, dass es ein ganz gefährlicher Gedanke ist, weil Gott grundsätzlich nie etwas Falsches tut, daran glaube ich. Aber ich sehe genau hier auch ein Problem. Wir haben nämlich oft das Gefühl, er hat etwas Falsches getan, Gott hat falsch reagiert, wenn er zum Beispiel unser Gebet nicht erhört. Und dann fressen wir diese Enttäuschung über ein nicht erhörtes Gebet in uns hinein und dann beginnt diese Enttäuschung in unserem Innern zu faulen und zu gären. Doch wenn wir unsere Enttäuschung, unseren Groll, unseren Ärger über Gott immer nur in uns hineinfressen, dann leidet unsere Beziehung zu Gott. Irgendwann ist dann diese lebendige Beziehung tot. Und dann werden wir uns so nach und nach immer mehr auch von Gott abwenden. Und deshalb glaube ich, ist es manchmal dran, Gott zu vergeben. Das heißt, all das loszulassen, was wir an Enttäuschungen mit Gott erlebt haben. Der Gott, den ich durch Jesus kenne, der ist durchaus in der Lage, mit all den Verletzungen fertig zu werden, die wir empfinden, auch in unserer Beziehung zu Gott. Und vielleicht, so dachte ich, gibt es deshalb in der Bibel auch so viele Klagepsalmen. Die Beter wissen, dass sie auch mit ihrem ganzen Nichtverstehen, mit ihrem ganzen Groll, mit all ihren Enttäuschungen, bedingungslos zu Gott kommen können. Ich weiß nicht, was Sie heute vorhaben am Laufe des Tages. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich heute vielleicht mal nur ein paar Minuten, das muss ja nicht leicht eine Standfigur sein, ein paar Minuten Zeit nehmen für eine völlige Offenheit gegenüber Gott. Und wenn Sie das loslassen, was Sie alles an Enttäuschungen mit Gott erlebt haben, könnte ich mir vorstellen, dass das Ihre Beziehung zu Gott geradezu revolutioniert. Das ist faktisch der Neustart für eine Beziehung zu Gott ist. Es könnte wie ein echter Befreiungsschlag für Sie sein, wenn Sie manche Enttäuschung einfach mal loslassen. Wenn sie ihr Herz ausschütten, was da so ganz lange, über viele Jahre vielleicht schon bei ihnen verschlossen ist. Ich möchte Sie ermutigen. Damit bin ich am Ende. Es war ein langer Bogen von der Dummheit der Frommen über den Zorn Gottes bis zum Beten des Moses und damit auch zu unserem Beten. Infos haben wir jetzt viele im Kopf. Jetzt möchte ich nur sagen, packen wir es an. Let's go. Amen. Ich glaube, wir singen ein Lied.